Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Katharina.
Und ich bin Diandra.
Welcome back zu etwas verspäteter Folge heute, aber immer noch im Zeitraum.
Immer noch eigentlich pünktlich, weil wir haben ja keine Uhrzeit definiert.
Niemals.
Niemals, sondern nur einen Tag. Und
genau.
Es ist immer noch Donnerstag.
Ja.
Und? Aber diese Woche war, eigentlich wollten wir am Montag aufnehmen.
Oh, ja.
Aber, ja.
Das hat aus Gründen des Kindes nicht geklappt.
Ja, weil sie dann im Kindergarten einen RTW-Einsatz plötzlich ausgelöst hat. Und danach, den Tag, hat sie sich fast in die Nase gesteckt. Und ja,
darum ging es gestern nicht so gut. Und
ja, aus anderen Gründen. Und darum sind wir jetzt am Donnerstag hier. Wieder mal.
Last minute.
Ja.
Ja. Also very last minute. Gibt's sowas?
Ja.
Ultra-Last-Minute-Flug, Ultra-Last-Minute-Podcast-Folge.
In der Wirtschaft würde man vielleicht sagen, just in time.
Möglich.
Aber wir wollen euch jetzt auch nicht zu lange zuquatschen.
Ach, wir hören uns alle gerne zu.
Okay, dann. Nein. Wir haben uns heute nach Österreich gewagt.
Ja, seit Ewigkeiten mal wieder.
Waren wir überhaupt schon mal in Österreich?
Wir waren schon mal in Österreich, glaube ich.
Sicher?
Nee.
Ich bin mir nicht so sicher.
Ich bin mir auch nicht so sicher. Ich meinte, dass ich neulich einen Folgentitel von uns gelesen habe und da dachte ich, ach ja, doch, Österreich. Aber ich habe schon wieder vergessen, welcher das war.
Gut. Also sind wir vielleicht zum ersten Mal, sehr wahrscheinlich, gegebenenfalls aber auch zum zweiten Mal jetzt in Österreich. Und ja, bevor wir euch jetzt weiter zulabern, fängt Katharina mit ihrer Geschichte heute an.
Das mache ich. Im bekannten Ruprechtsviertel in Wien, genauer gesagt in der Seitenstättengasse 6, steht ein ganz spezielles Haus, das bei vielen in der Stadt als Spukhaus bekannt ist, das sogenannte Katzensteighaus. Bereits im 16. Jahrhundert stand in der Seitenstättengasse, Ecke Rabensteig, ein damals deutlich kleineres Haus, das aus ungeklärten Gründen Feuer fing und bis auf die Grundmauern niederbrannte. Auf seinen Ruinen wurde das nächste erbaut und stürzte dann während eines Erdbebens in sich zusammen. Lange Jahre blieb der Platz leer und unbebaut, obwohl er mitten im schon damals dicht besiedelten Ruprechtsviertel lag. Doch gehen wir etwas genauer in die Geschichte des Hauses. Schon Anfang des 17. Jahrhunderts schrieb der Dichter Hans von Tabarelli die Erzählung »Das Gespensterhaus am Katzensteig«. Ein Zitat aus dieser Erzählung berichtet, »Als auf dem Kienmarkt während einer totalen Mondfinsternis ein Großfeuer ausbrach, wurde das Haus fast bis auf den Grund vernichtet.« So webt er das erste historisch belegte Schicksal des Hauses in seinen Roman ein. Tatsächlich ließ sich mit modernen astronomischen Methoden leicht nachweisen, dass es am 6. September 1522 wirklich zu einer 47-minütigen totalen Mondfinsternis gekommen war. Doch erst 1825 wurde die verbrannte Ruine abgerissen. Der Schutthaufen, der zurückblieb, blieb Jahrzehnte unberührt, während ringsherum langsam die Prachtbauten hochgezogen wurden, die bis heute das Bild des ersten Bezirks von Wien prägen. Auf dem Fundament des ersten Hauses wurde erst 1590 ein neues Gebäude errichtet. Als Wien jedoch im September 1590 eines der schwersten Erdbeben mit einer Stärke von 6,0 ereilte, brach das neue Haus direkt wieder zusammen. Daraufhin galt das Grundstück schnell als verflucht und wurde trotz bester Wohn- und Geschäftslage lange Zeit nicht bebaut. Um genau zu sein, der Platz blieb tatsächlich mehrere Jahrhunderte leer. Erst im 19. Jahrhundert entstand wieder ein neues Haus dort. Das heutige Katzensteighaus. Ein vergleichsweise schlichter und schmuckloser Bau inmitten von Prachtbauten ringsherum. Neben dem Gebäude befand sich das Katzensteiger Tor, ein Teil der Befestigungsanlage und eines der ältesten Stadttore Wiens, welches dem schlichten Haus in der Seitenstättengasse seinen Namen gab. Das Tor wurde 1825 jedoch abgebrochen. Doch nach und nach verfiel das Katzensteighaus zunehmend. Zwar als Wohnhaus mit Ladenlokalen im Erdgeschoss gedacht, hielt es allerdings kein Mieter lange dort aus. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich. Es gibt die Legende, dass im ersten Bezirk Wiens, aber vorrangig am Katzensteighaus, eine weiße Katze nachts ihr Unwesen treibt und über die Dächer streunert. Es heißt, ein damaliger, neuer Hauseigentümer hatte eine Geliebte. Zusammen heckten sie den hinterhältigen Plan aus, die Ehefrau des Eigentümers zu ermorden. Indem sie das Knochenmark einer Katze in einer Rahmsuppe für die Ehefrau mischten, wollten sie sie vergiften. Doch das Karma fackelt manchmal nicht lange. Die Teller wurden vertauscht und statt der Ehefrau bekam nun die Geliebte des Mannes den vergifteten Teller und aß ihn leer. Das Gift rief Wahnvorstellungen bei ihr hervor und sie dachte, sie sei eine Katze, kletterte hoch aufs Hausdach und sprang von Giebel zu Giebel, bis sie hinabstürzte und sich das Genick brach. Seitdem geistert die Frau als weiße Katze des Nachts umher und soll man sie sehen, so heißt es, wird man fortan vom Pech verfolgt. Andere Leute behaupten, dass der Grund, warum das Haus nie lange bewohnt war, die Magnetstrahlen im Keller sind. Der Verein Vienna Ghost Hunters hat sich bereits mehrmals, auch in Zusammenarbeit mit Physikern, in das Katzensteighaus gewagt. Wenn überhaupt, war bei den Forschungsarbeiten lediglich eine Wohnung vermietet, die Ladenlokale und die restlichen Räume standen offenkundig seit langem leer. Weshalb aber verfiel ein großes, nutzbares Gebäude in bester Lage zunehmend? Warum sind Teile des Kellers verschüttet und zugemauert? Zwischen roten Backsteinen, Spinnweben und Geröll führt ein feuchter, hölzerner Handlauf hinab in den gestampften Erdkeller. Dort ist es absolut still. Die Verwinkelung, kleinen Erker und niedrige Bauweise verschluckt jedes Geräusch. Am auffälligsten jedoch ist wohl ein alter Stuhl, der mitten in einem der Kellergewölbe steht. Seit Jahren unberührt. Die Sitzfläche ist längst herausgebrochen, dicke Spinnenweben wuchern um Lehne und Beine. Der Stuhl strahlt deutlich messbare Magnetwellen aus, berichten zwei Wissenschaftler, die unabhängig voneinander in 2 Jahren ausgiebige Messungen im Keller des Hauses durchgeführt haben. Generell lassen sich im Keller magnetische Strahlungen feststellen, deren Herkunft aber unbekannt ist. Weder technische Geräte noch alte Stromkabel können hierfür das Magnetfeld verantwortlich sein, denn der Keller ist nämlich gar nicht mit dem elektrischen Strom versorgt. Aber wie kann ein simpler hölzerner Stuhl strahlen? Noch mysteriöser ist, dass es scheinbar einen weiteren Zugang zu einem noch tieferen Keller gibt, dieser aber verrammelt ist. Bauschutt und Müll türmt sich vor einem, wie es scheint, eilig zugemauerten Türbogen. Was verbirgt dieser gesperrte Zugang? Verbirgt er überhaupt etwas? Vielleicht nicht. Doch in den meisten Fällen hat es einen Grund, warum Menschen Eingänge verriegeln. Fakt ist, bis heute wurde der gemauerte Zugang nicht geöffnet und so bleibt die Frage wohl bei den meisten im Kopf, was befindet sich dahinter und hat es etwas mit dem Stuhl zu tun, der seit Jahren auf dem gleichen Platz steht und elektromagnetische Strahlung abgibt.
Dankeschön.
Bitteschön.
Das hat bestimmt mit dem Stuhl zu tun.
100 Pro. Also ich denke mir, dass dahinter Atommüll gelagert wird.
Wahrscheinlich. Ein bisschen Strahlung ist auf den Stuhl übergegangen.
Ein ganz bisschen. Nein, natürlich kein Atommüll, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber unheimlich finde ich das schon. Ich habe ja schon mal irgendwann, irgendwo in irgendeiner Folge gesagt.
Anno 1800.
Genau. Wie unheimlich ich Stühle finde, die einfach mitten im Raum stehen. Ich finde das so schrecklich. Ich meine, es gibt mir immer ein total beklemmendes Gefühl.
Ja, das stimmt.
Selbst in bewohnten Wohnungen, wenn ein Stuhl mitten im Raum steht, also belebte Wohnung, die gepflegt
ist. Das ist ja noch seltsamer.
Das ist ja noch seltsamer. Aber ich finde es auch super seltsam, wenn du in einer alten Bude bist, die verlassen ist. Und dann kommst du in den Raum und da steht einfach ein Stuhl.
Ja, das stimmt.
Mitten im Raum.
Ja.
Wenn der an der Wand steht, ist alles gut. Aber sobald der mitten im Raum steht, von der Wand weg, wo er scheinbar nicht wirklich einen Nutzen hat, denn wer würde sich denn mitten in einen Raum setzen? Einfach so ohne was, ohne Tisch, ohne, keine Ahnung, ein kleines Schränkchen daneben oder so. Und ich finde das so beklemmend. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen gebeutelt von The Ring damals mit diesem drehenden Stuhl in dem Video.
Ja, das kann auch sein, dass das irgendwie damit zusammenhängt.
Ja, ich meine, das wäre ja noch unheimlicher, wenn sich der Stuhl drehen würde, aber ja.
Aber ist Knochenmark von Katzen giftig?
Das habe ich mich auch gewundert, ob das wirklich giftig ist. Ich habe dazu nicht unbedingt was gefunden. Ich frage mal eben meinen guten Freund Co-Pilot. Und zwar ist es tatsächlich giftig. Also gesundheitsschädigend, sagt Co-Pilot.
Man sollte lieber auf altbewährte Lebensmittel zurückgreifen. Merkt ja, euch das.
Bitte merkt euch das, Kinder. Kein Katzenknochenmark zu euch nehmen. Bitte. Ja, nichtsdestotrotz finde ich es schon hart, dass sie vielleicht dann tatsächlich auch Visionen deswegen hatte und Halluzinationen und gedacht hat, sie ist eine Katze.
Ja, crazy.
Das kann natürlich auch ein bisschen falsch überliefert worden sein. Meinst aber du? Ich möchte nicht riskieren, diese weiße Katze zu sehen und dann vom Pech verfolgt zu werden. Nö. Also,
aber interessant, dass es zu Anfang mal eine weiße Katze bei sowas ist. Weil sonst sind es ja immer die armen schwarzen Katzen.
Die armen schwarzen Katzen. Mein Banshee, der würde niemandem Pech bringen, außer sich selber.
Ja, das stimmt.
Und eigentlich ist er ja nicht ganz schwarz. Er hat eine weiße Krawatte und ein weißes Höschen an.
Schön.
Ja, ne?
Ja. Jetzt wisst ihr auch Bescheid.
Ja. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass mittlerweile das Haus natürlich mal renoviert wurde. Na, also es ist jetzt nicht dem Verfall überlassen im modernen Wien der heutigen Zeit. Und es ist deswegen auch gar nicht mehr so unheimlich von wie früher, jedenfalls von außen nicht. Von drinnen habe ich jetzt nicht so viele Fotos gesehen, aber der Stuhl soll noch immer da stehen.
Mm.
Also den rührt wohl offensichtlich echt keiner an.
Na gut, wenn er so radioaktiv ist.
Ja, ich weiß, ich habe jetzt nichts darüber gefunden, wie radioaktiv der ist. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch kleinere Mengen, die dir einfach auch gar nicht schaden in dem Sinne.
Ich sag mal, bei jedem Flug bist du dem ja auch ausgesetzt. So,
eben.
Ne?
Es ist aber so, dass mittlerweile auch im Erdgeschoss ein, wie haben sie es genannt, wie das Wiener Wiesental-Institut für die Holocaust-Studien beherbergt wird.
Aha.
Das ist quasi wie so ein Museum, das ist auch kostenlos.
Mhm.
Da kann man dann einfach reingehen.
Ach,
es
cool.
gibt auch Führungen, denen man sich anschließen kann. Da müsste man dann eben einfach mal gucken, wann die sind.
Jetzt dann durch das Haus oder durch Wien?
Nein, durch das Haus. Also durch diese Führung zu den Holocaust-Studien. Also die bieten halt verschiedene Ausstellungen an, Veranstaltungen, Vorträge über den Holocaust und auch über die jüdische Kultur.
Voll gut.
Finde ich auch. Also so hat es wenigstens irgendwie Nutzen, wenn da schon keiner wohnen will.
Ja, eben.
Ne, kann man wenigstens das Erdgeschoss für irgendwas nutzen. Und ich nehme an, dass im Zuge dessen, dass dieses Institut sich da jetzt einquartiert hat, vielleicht ja die oberen Räume irgendwie als Büroräume oder sowas genutzt werden.
Mhm.
Das hat man ja auch oft, dass Wohnungen, die eigentlich für Familien waren, irgendwie mal zu Arztpraxen umgebaut werden oder eben dann zu Büroräumen.
Ja, das hatte ich, als ich bei Amnesty gearbeitet habe, da hatten wir auch einfach eine Wohnung als Büroräume.
Ja.
Weil es aber halt auch nur, keine Ahnung, eine Handvoll Mitarbeiter
feste
waren.
So könnte ich mir das jetzt da auch vorstellen. Also genaueres habe ich dazu natürlich jetzt nicht gefunden.
Ja.
Aber es ist zumindest kostenlos und ich denke, das kann man sich dann schon einmal ansehen.
Ja,
das ist ja auch
auf jeden Fall
informativ.
Cool.
Und das war es tatsächlich schon zu meinem Katzensteighaus. Und ich bin gespannt, ob ein paar von unseren österreichischen Zuhörern das kennen oder schon mal von gehört haben. Ob die vielleicht sogar in der Gegend wohnen.
Ja, bestimmt.
Das wäre cool.
Ich glaube schon, dass wir einige Zuhörer aus
Vielleicht kriegen wir Nachrichten, ey, da laufe ich jeden Tag dran vorbei oder
ja,
so.
Ja, hab voll den Quatsch erzählt.
Und das stimmt gar nicht, was ihr da so gesagt habt. Da ist überhaupt keine Katze.
Ja, wir begeben uns gerade in gefährliches Terrain.
So, jetzt bin ich gespannt auf deine Geschichte.
In der Augustinerstraße 12 in Wien steht ein viergeschossiges Bürgerhaus im schlichten Renaissance-Stil. Der massige, denkmalgeschützte Bau wirkt bedrückend und ernst und strahlt eine gewisse Unheimlichkeit aus. In diesem Haus, das Hanischhaus oder Ungarisches Haus genannt wird, soll einst die berüchtigte Blutgräfin Elisabeth Báthory gewohnt haben. Das Haus begann seine Geschichte als Zeughaus gegenüber der Augustinerkirche und wurde im Laufe der Zeit mehrfach umgebaut und für verschiedene Zwecke genutzt. Zunächst war es ein Ort zur Aufbewahrung von Waffen, später ein Pulvermagazin. Verschiedene Adelige, Klöster und Bürger besaßen es zu unterschiedlichen Zeiten, bis es nach einer dramatischen Verhaftung und Enthauptung eines Grafen wieder in den Besitz der Krone kam. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges am 12. März 1945 wurde das Gebäude von einer Bombe beschädigt. Sie riss eine etwa 5 bis 6 Meter breite Lücke in die Front an der Dorotheagasse, die bis ins Erdgeschoss reichte. Bauarbeiten zur Wiederherstellung des Hauses bildeten hier ein arges Verkehrshindernis. Elisabeth Báthory war eine ungarische Adlige um 1500, die vor allem als Blutgräfin und manchmal auch als Gräfin Dracula bekannt wurde. Sie verdiente sich diesen grotesken Namen, weil sie angeblich eine Reihe von grausamen Verbrechen beging, die bis heute an Verderbtheit unerreicht sind. Elisabeth stand wegen Verbrechen vor Gericht, bei denen sie hunderte von jungen Frauen aus den umliegenden Dörfern ermordet und gefoltert haben soll. Es heißt, sie habe diese jungen Frauen mit dem Versprechen einer gut bezahlten Arbeit auf ihr Schloss gelockt, um sie dann auf brutalste Weise zu Tode zu foltern. Ihre Motive wurden als unstillbarer Gier nach Blut beschrieben, indem sie angeblich gebadet und das Zucker getrunken haben soll, um ihr eigenes jugendliches Aussehen zu bewahren. Obwohl diese unvorstellbaren Verbrechen für viele von großem Interesse sind, wurde ihre Existenz auch in Frage gestellt. Es wird oft spekuliert, dass Elisabeth Báthory diese grausamen Taten angehängt worden sein könnten, da sie eine kluge, reiche und äußerst mächtige Frau in einer Zeit war, in der dies nicht üblich war. Außerdem gab es viele Menschen, die im Falle ihres Ablebens viel Macht und Reichtum erlangen würden. Elisabeth Báthorys Burg Schechtitz wird oft als Spukschloss und Hauptschauplatz ihrer grausamen Morde genannt. Es gibt jedoch einen anderen, weniger verdächtigen Ort, der mit ihren angeblichen Verbrechen in Verbindung gebracht wird und eine ebenso düstere Geschichte hat. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts lebte die Blutgräfin zeitweise im ungarischen Haus ihres Mannes in der Augustinerstraße 12, mitten im Herzen Wiens. Die restliche Zeit verbrachte sie auf Burg Schechtitz, wohin sie schließlich ganz umzog, als sie immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zog. Die nahegelegenen Märkte der Stadt dienten als Jagdrevier für Báthorys Diener Fischko, welcher der Gräfin einen ständigen Strom junger Wiener Dienstmädchen verschaffte. Mit dem Versprechen auf Nahrung, Unterkunft, Komfort und Sicherheit verließen die jungen Frauen ihre Familien, um den geheimnisvollen Adeligen zu dienen. Fischko und andere Diener kehrten Jahr für Jahr zurück und lockten immer mehr junge Damen an, die natürlich allesamt auch wunderschön waren, aber diejenigen, die gingen, wurden nie wiedergesehen. Einige wurden auf die Burg Schechtitz gebracht, andere waren anfangs im ungarischen Haus beschäftigt. Obwohl kein Bürger der Stadt es wagte, die Gräfin zu befragen, drangen nachts häufig seltsame Geräusche aus dem Haus. Offenbar veranlassten die nächtlichen Störungen einmal sogar die Mönche des gegenüberliegenden Augustinerklosters, das Haus mit Steingut zu bewerfen und Ruhe zu verlangen. Es begann als häusliche Misshandlung, bei der die Frauen ausgepeitscht und nackt im Schnee zurückgelassen wurden. Grausam, aber in der Zeit vor dem Arbeitsschutz nicht unüblich. Doch die Misshandlungen, denen die jungen Frauen durch die Gräfin und ihre Komplizen ausgesetzt waren, wurden immer teuflischer. Es wurde alles Mögliche berichtet, vom Abreißen der Finger bis zum Abbeißen des Fleisches im Gesicht und natürlich das Abzapfen des Blutes, damit sie darin baden konnte. Einige haben behauptet, dass die Vergangenheit dieses Gebäudes Spuren von Schmerz, Folter und Tod hinterlassen haben könnte, sodass es dort spukt. Es scheint sehr plausibel, dass dieses Gebäude die Seelen von Elisabeths Opfern beherbergen könnte. Einige Leute wollen dort nachts Schreie aus dem Haus wahrgenommen haben, die eventuell von den ermordeten Dienstmädchen kamen. Andere wollen Erscheinungen von jungen Frauen in altertümlicher Kleidung gesehen haben. Das ungarische Haus steht noch immer in Wien, ist aber heute ein Privathaus. Das Gebäude kann nur von außen auf der Straße besichtigt werden.
Dankeschön.
Ja, bitteschön. Wir haben, oder Katharina hat die Blutgräfin auch schon mal sehr ausführlich behandelt in Folge 37, falls ihr euch das nochmal anhören möchtet.
Ich habe tatsächlich auch einige Szenen, wenn man so möchte, wiedererkannt.
Ja, gut.
Aus der Zeit.
Ja, das Verhalten war sehr ähnlich.
Ja. Die hat ja nun mal Dinge getan,
ja,
die eben belegt sind.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob du das damals in deiner Folge erwähnt hattest, aber Elisabeth Báthory steht ja tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorde.
Ich glaube, das habe ich.
Hast du das erwähnt?
Glaube,
ich war mir nicht mehr
erwähnt.
Sicher. Aber
sicher bin ich mir auch nicht, aber
ja, also sie steht auf jeden Fall im Guinness-Buch der Rekorde als die produktivste Mörderin aller Zeiten.
Die produktivste?
Ja, ja, ne? Also angeblich soll sie mehr als 6.000 Frauen auf dem Gewissen haben.
Das wäre
das
ordentlich.
Das ist schon sehr viel. Aber selbst, ich sag mal, selbst wenn es 600 sind, ne, ist das immer noch eine sehr hohe Zahl.
Ja, ja.
Ne, aber wenn die da wirklich regelmäßig.
Das heißt, sie müsste für 6.000 Frauen 16,4 Frauen am Tag getötet haben.
In welchem Zeitraum?
Achso, das habe ich jetzt natürlich nicht geguckt. Also generell, das wäre ein Jahr.
Ja gut, das ist ja gut. Nicht nur auf ein Jahr bezogen, die 6.000.
Ja, sagen wir mal, okay, nehmen wir mal einen Zeitraum von
Nimm mal 10 Jahre.
10 Jahre. So, und dann wären das 600 im Jahr.
Ja, dann wären es immer noch 2 pro Tag ungefähr, ne?
Dann, ja, 1,64 pro Tag.
Ja, ja gut, wer weiß, wie lang dieser Zeitraum halt tatsächlich war. Und dann könnte es durchaus eine realistische Zahl sein, in Anführungsstrichen, wenn man ihr wirklich unterstellt, dass sie da regelmäßig das getrunken hat, drin gebadet hat, um halt jung zu bleiben.
Mhm.
Ne? Und ich sag mal, vielleicht war der Zeitraum auch ich weiß jetzt gar nicht, wie alt sie geworden ist, aber vielleicht war der Zeitraum auch 20 Jahre. Ja. Ne? Oder 25 oder
ja,
so.
Ja.
Ne? In dem diese Zahl entstanden sein soll.
Ja.
Ja, aber viel mehr habe ich jetzt auch tatsächlich nicht. Also ich habe sonst nur noch als Erwähnung, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass das ja, Gebäude ganz ursprünglich ein Zeughaus war. Und so wurde halt früher ja ein Lager für Waffen, Rüstung und militärische Ausrüstung genannt. Also halt für das Zeug. Zeughaus. So habe ich mir das dann erklärt, für das militärische Waffenzeug ein Zeughaus.
ja, also das ist ja in der Regel auch ein Zeughaus.
Ja.
Ne?
Ja.
Also Werkzeuge.
Ja, ja, genau.
Waffen. Von daher.
Ja, ja, aber viel mehr habe ich zu dem Haus auch nicht.
Aber trotzdem interessant. Also in Wien scheint es einige Gebäude zu geben.
Ja, ein paar, denke ich.
Ich fand es sehr interessant, als ich meine Recherche hatte, scheint es in ganz Österreich nur in Wien zu spuken.
Aber vielleicht also. Haben unsere österreichischen Ghosties ja noch ein paar Tipps, wonach wir vielleicht mal suchen könnten.
Ja.
Die jetzt vielleicht, ja, also vielleicht findet man dazu dann was oder ihr könnt uns was darüber erzählen, sodass man da eine Geschichte draus machen kann.
Ja, die nicht nur drei Sätze lang ist.
Ja.
Und sagt, das ist, da gibt's den Wald und da
das ist ja leider
der Geisterhund.
Oft, ja, das ist ja leider oft das Problem
ja.
bei unseren Recherchen.
Sehr schön. Klein, aber fein heute wieder.
Ja, genau. Und damit gehen wir zum Abschluss der Folge.
Noch was Schönes zum Schluss.
So, ich beginne mit meiner Empfehlung heute und ich möchte euch eine Dokumentation empfehlen. Drei Folgen sind das oder vier, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf Sky tatsächlich, das ist auch eine Dokumentation produziert von Sky.
Mhm.
Und zwar German Wings, was geschah an Flug 9525, an Bord des Fluges 9525. Und zwar ist das der Flug, der damals quasi in den Alpen gegen den Berg geflogen wurde.
Ja.
Von dem Piloten, so heißt es. So wurde es immer kommuniziert und so wurde es in den Nachrichten auch immer dargestellt, dass dieser eine Co-Pilot der böse Bube war, der alle anderen mit in den Tod gerissen hat. Das stellt sich in dieser Dokumentation aber als zweifelhaft heraus.
Okay.
Und man muss doch schon sagen, ob nicht vielleicht diverse Konzerne hier mit dem Finger auf diesen Menschen zeigen, damit sie keine Schuld trifft.
Mhm.
Es ist sehr interessant, sehr gut dokumentiert, finde ich.
Ja.
Und absolut empfehlenswert. Also da, die haben mehrere Luftfahrtjournalisten, die da auch ja, Experimente gemacht haben, die dazu recherchiert haben. Und in diesem Zuge möchte ich euch auch gleich noch einen Podcast empfehlen, der, über den ich eben durch diese Dokumentation gestolpert bin, und zwar Flugforensik.
Mhm.
Und da werden eben von zwei Hosts, einer davon, der eben auch in der Dokumentation mit eine Rolle hat, werden eben Flugunfälle und Flugabstürze der Geschichte behandelt. Ach, in jeder
cool.
Folge einer.
Ja.
Und das, cool. da bin ich jetzt drüber gestolpert. Ich habe auch erst heute die erste Folge gehört, aber fand die schon so gut und interessant, dass ich gesagt habe, das muss ich direkt in einem mitempfehlen.
Ja, das klingt gut. Das ist halt immer auch so ein neues Thema irgendwie.
Ja,
ne?
Also ich meine, so komisch es klingt, aber ich weiß nicht, so Flugabstürze finde ich auf eine schlimme Art faszinierend. Also diese Faszination für diese, ja, erstmal vielleicht unerklärlichen Sachen, ne? Die Titanic, die gesunken ist und all diese Sachen. Und bei Flugzeugabstürzen ist es auch erstmal immer die Frage, was war los? Woran hat es gelegen? Und das wird eben, ich finde, in der ersten Folge allein schon von dem Podcast echt gut recherchiert und auch dokumentiert. Die haben bei der ersten Folge auch mit Überlebenden noch gesprochen dazu. Kann man natürlich jetzt nicht bei jeder Folge machen, weil bei der zweiten ging es schon um einen Absturz, wo alle gestorben sind. Da geht das dann natürlich nicht. Aber sehr spannend, sehr interessant und auch die Dokumentation. Also auf Sky, German Wings, was geschah an Bord von Flug 9525 und der Podcast Flugforensik.
Cool, danke. Ich möchte euch ein Buch empfehlen, was ich vor einiger Zeit gelesen habe. Und zwar ist das Die Sammlerin der verlorenen Wörter von Pip Williams. Das ist ja ein Roman, ein historischer Roman, aber eher so, ja, historische Neuzeit definiert man das, glaube ich, dann. So, also spielt im 19. Jahrhundert. Hauptprotagonistin ist Esme und es spielt in England. Und ja, sie ist Tochter eines Lexikographen, also der unter anderem halt ja mit an der Entstehung des berühmten Oxford-Wörterbuch ja, mitgewirkt hat. Gut, also die beiden Personen gab es nicht wirklich, aber viele Personen in diesem Buch sind wirklich tatsächlich belegte Personen, die auch dafür zuständig waren, dieses Wörterbuch zu entwickeln. Die Autorin hat sich sehr gut auch an diese Zeitlinie gehalten.
Ja.
Ne, und wir begleiten Esme quasi dabei, wie sie erwachsen wird. Und ja, wie sie mit der Zeit, wie sie älter wird, immer mehr feststellt, dass die Maßstäbe dafür, welche Wörter in diesem Wörterbuch landen, sehr männlich geprägt sind, wenn wir es mal so sagen. Und sie sammelt dann diese verlorenen Wörter, die oft hauptsächlich ja mit Frauen in irgendeiner Form zu tun haben, sammelt diese Wörter auch bei ja Leuten, die jetzt, sag ich mal, auch nicht hoch studiert sind oder sowas, also eher so in diesem umgänglichen Gebrauch. Und sie fragt sich halt immer, ja, aber wenn diese Wörter doch tagtäglich von Leuten benutzt werden, warum die dann keine Relevanz für so ein Wörterbuch haben?
Ja.
Ne? Obwohl die doch im täglichen Sprachgebrauch drin sind.
Ja.
Sowas, ne? Und ja, so begleitet man sie halt, während sie erwachsen wird, wie sie dann tatsächlich ihr eigenes Wörterbuch mit den verlorenen Wörtern anlegt. Und es ist, ja, sehr, es ist jetzt kein richtig spannendes Buch, wo du sagst, boah, ich muss jetzt noch die nächsten 100 Seiten auf einmal lesen, weil ich so unbedingt wissen will, was passiert. Aber, also ich habe auch länger gebraucht für dieses Buch, aber es war super gut geschrieben. Man hat richtig gemerkt, wie sich die Autorin halt mit Wörtern auseinandergesetzt hat. Und ich habe dann hinterher auch im Nachwort gelesen, also sie war wirklich auch in Oxford, in den Archiven, durfte sich diese ganzen Druckfahnen und Belegzettel und sowas, die es halt noch gibt, angucken.
Cool.
Ne? Und man merkt richtig, dass da sehr viel Herzblut reingeflossen ist.
Ach, schön.
Es ist einfach eine gute Geschichte und es hat halt auch mit ja, mehr dem Kampf von Frauen für mehr Rechten zu tun und so. Und ja, ließ sich super lesen. Schönes Buch. Darum möchte ich das gerne empfehlen.
Super. Ja. Klingt schön. Ich habe es ja schon im Regal liegen,
ja,
um es dann auch zu lesen. Wenn ich es ziehe, dann freue ich mich da auch drauf, auf jeden Fall.
Weil du liest ja sowieso auch gern historische Romane.
Ja, sowieso.
Ich werfe meine Frage direkt hinterher, die ich freundlicherweise heute gesponsert bekommen habe von Katharina.
Und jetzt zusammen, dieses Video ist nicht gesponsert.
Dieses Video ist nicht gesponsert. Und zwar, wenn du eine Nacht, eine Woche in einem Museum verbringen müsstest, was für ein Museum würdest du gerne diese Woche verbringen?
Ich glaube, ich würde gerne in einem naturkulturellen Museum verbringen. Also mit historischen Sektionen. Also ich glaube, ich würde so ein klassisches amerikanisches Museum nehmen. So,
das ist schon ne? cool, ja.
Die sind schon cool, weil die so viele verschiedene Ecken haben, ne? Also mit Dinos, dann stehen da so riesige Knochen und dann haben die im nächsten die Steinzeit und dann im nächsten wieder irgendwas ganz anderes.
Ja, also das stimmt schon. Als ich in Chicago war, da sind wir auch, meine Freundin und ich, in das Museum dort gegangen und da begrüße ich halt wirklich so ein T-Rex.
Wow.
Skelett.
Das ist schon krass.
Also wie halt so das, was du in Filmen so siehst, also das ist halt schon
komisch. Also ich würde, glaube ich, wirklich so ein wie hier, eine Nacht im Museum, so ein Museum würde das bei mir sein wollen. Und dann würde ich wirklich vielleicht in jeden Abend in einer anderen Sektion schlafen und mich belesen. Und vielleicht würde ich meine Küche irgendwo aufbauen. So mein kleines Lagerfeuer.
In der Mitarbeiterküche vielleicht.
Möglich, aber das wäre langweilig.
Das stimmt.
Und du?
Ja, also das ist eine gute Option, aber ich glaube, ich würde tatsächlich eher zu sowas wie das Universum oder so tendieren. Also so ein Mitmachmuseum.
Das ist auch cool, wo du alles mal ganz ungestört von anderen.
Ja, und wo ich mich halt mit irgendwas beschäftigen kann, weil da sind ja Sachen zum Mitmachen.
Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendwo noch was, was größer ist in dieser Art. Also ich kenne jetzt in unserer Region jetzt nur, dass in Köln ist auch so eins. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, wie das heißt. Und halt das Universum in Bremerhaven.
Ja. Nee, Bremen. Ohne Bremerhaven.
Nee, nicht in Bremen.
Das ist in Bremen.
Nein.
Doch.
Nein. Ist das in Bremen? Okay, sorry, in Bremen, nicht in Bremerhaven. Sorry, ich war, ja, sorry. Ich war lange nicht da.
Ja, das stimmt.
Zur Entschuldigung. Aber ja, es gibt bestimmt auch noch welche, die größer sind als das. Also würde ich dann auch gerne nehmen, weil wenn du eine Woche da sein musst, ist das schon sehr lang.
Ja,
ja, aber sowas wäre, glaube ich, mein Ding der Wahl. So.
Mir fällt auch gerade ein, vielleicht auch einfach so ein Burgmuseum hier in Deutschland. Sind ja so viele Burgen als Museen ausgestellt.
Ja, das wäre natürlich vielleicht auch spannend. Ja.
Das wäre auch cool. Ich meine, da könntest du einfach so tun, als wärst du ein Burgfräulein oder so. Und natürlich auch eine Magd, wenn du unbedingt willst.
Wenn du eine Woche da bist, kannst du ja alles mal ausprobieren.
Kannst du alles ausprobieren.
Ja,
cool.
Ja, gut. Und deine Frage?
Meine Frage heute... Meine Frage ist, was ist das seltsamste oder komischste Kleidungsstück, was du jemals getragen hast?
Boah.
Wenn du jetzt Fotos von dir siehst, gibt es irgendwas, wo du denkst, um Gottes Willen, wie konnte ich so vor die Tür gehen?
Gibt es bestimmt so, ne, aus meinem heutigen Auge.
Mhm.
Ne, aber ich muss sagen, alles... Zu der Zeit war ich ja zufrieden damit.
Ja, ja, ne? Aber zu der, da, du aber, kannst ja auch nicht fragen, wie die Zeit,
nee,
ne?
Das ist, aber mir würde jetzt auch nichts so ad hoc einfallen.
Echt nicht?
Nee.
Also
höchstens die Buffalos. Also, ja, keine Ahnung, warum Buffalos hier in Trend waren.
Die sind auch wieder Trend.
Ich weiß, aber check ich nicht.
Ja, check ich jetzt auch nicht. Also wenn ich...
Also das halt. Ja, das würde ich vielleicht...
Ich hatte keine echten Buffalos. Ich hatte so Deichmann
Ja, natürlich hatten wir nicht die echten.
Aber ey, diese Elefantenfüße, die man damit hatte, ist ja unmöglich.
Ja.
Aber was noch viel schlimmer war, weil das war ja wirklich Trend zu dieser Zeit, was viel schlimmer bei mir war, war eine, und du wirst dich sicherlich erinnern, eine... Schneetigerhose.
Ja, aber die habe ich irgendwann auch mal von dir gemobst.
Echt?
Ich meine, die hatte ich auch mal an.
Wirklich?
Ich bin mir nicht sicher, ich meine schon.
Also ich habe sie regelmäßig angezogen und ich fand sie dermaßen cool. Ich habe sie wirklich regelmäßig angezogen und ich habe immer hässlichste Sachen damit kombiniert. Also es gibt ein Foto, da bin ich im Europapark, da habe ich diese Hose an mit einem Khaki. Farben. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Schneetigerhose. Entsprechend war das Muster eben weiß-schwarz.
Nee, war die nicht mit Blau?
Nee, ja, so grau, gräulich.
Ja.
Ne, das war halt wirklich so ein Leoparden-Schneetiger-Muster. Ja. Ich glaube, da war alles irgendwie drauf. in weiß-schwarz. Ja. Und dann habe ich da eine khakifarbene kurze Bluse drauf angezogen.
Ich weiß sogar, welche Bluse.
Mein Gott, die war so, also das war so furchtbar, wie man, und dann hatte ich, glaube ich, sogar noch meine hässlichen beigen Buffalos da drauf an, um Gottes Willen.
Also, jetzt musst du ja eigentlich mal dieses Foto als Referenzfoto für diese Folge
mit
posten,
einem Pony,
ne?
Der bis hier direkt über die Augen
drüber kam. Du suchst ein Referenzfoto raus, dieses.
Und dann mache ich mich sehr verletzlich mit.
Ja,
ne?
Ich suche auch eins für mich raus.
Okay, gut.
Ich versuche was zu finden, aber bei mir gibt's nichts. Nein.
Ich, da gibt's bestimmt ich werde auch dieses Foto versuchen zu finden. Ich glaube, es ist in unserer Fotobox drin. Mal schauen. Und wenn ich es finde, dann wird das zu dieser Fragestellung dann gepostet. Unter der Prämisse, dass ich mich für alle hier lächerlich mache und für alle, die uns zuhören.
Ach, ich sag mal, ich meine, wir sind in den 90ern, 2000ern groß geworden. Da hat man halt sowas...
Nee, sowas hat man auch damals nicht getragen.
Sowas hat man halt getragen.
Sowas habe ich damals getragen. Nicht Mann und auch nicht andere Frauen.
Ja, gut.
So, das war's.
Das war's.
Mit diesen hässlichen Peinlichkeiten hören wir jetzt auf.
Genau. Wir wünschen euch noch, wir wünschen euch schöne 2 Wochen. Bis zur nächsten Folge. Schaut noch mal in den Merch-Shop rein. Ich habe heute noch ein... Es gibt ein paar neue Artikel, nicht so viele. Hauptsächlich bei den Accessoires und ein neuer Rucksack, Badelatschen.
So coole Metallflaschen und so.
Ja.
Gibt's.
Und schaut doch mal rein. Und Pullis und T-Shirts und so gehen ja immer.
Die gehen immer. Jetzt für den Sommer vielleicht ein paar T-Shirts?
Vielleicht.
Vielleicht.
Tschüss.
Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur 117. Folge von Geistergeflüster.
Nope.
Nein?
Nein.
Sondern?
Was war denn beim letzten?
116.
Aha.
Okay, scheiße. Im bekannten Ruprechtsviertel in Wien, genauer gesagt in der Seitenstättengasse 8. 6. Da steht eine 6.
Aber 8 passt vielleicht auch.
Warum? Lange Jahre blieb der Platz wieder leer und unbebaut, obwohl er mitten in
Schutt und Asche lag.
Mitten in Schutt und Asche lag, genau. Zwischen roten Backstein, Spinnenweben und Geröll führt ein feuchter, hölzerner Handlauf. Der Stuhl strahlt deutlich messbare Magnetwellen aus, berichten 2 Wissenschaftler, die berichten 2 Wissenschaftler.
Das ist sowieso anders einsetzen.
Ach so, wo denn?
Ja, ich habe das Ganze weggemacht.
Das weiß ich ja nicht. Dieser aber verrammelt ist. Bauschutt und Müll türmt sich auf.
Soll einst die berüchtigte Blutgräfin
Eliza Bathory.
Zunächst war es ein Ort zur Aufbewahrung von Waffen, später eine Waffenkammer. Hä?
So. Was,
das habe ich.
Unterscheidet das voneinander?
Ja, also. Zunächst war es ein Ort zur Aufbewahrung von Waffen, später ein Obwohl diese unvorstellbaren Verbrechen für viele von großem Interesse sind. Nee, da habe ich irgendwie gestockt.